Dirk Rossmann. Dann bin ich auf den Baum geklettert. Von Aufstieg, Mut und Wandel. Als Dirk Rossmann 18 Jahre alt war, legte er sich mit dem deutschen Staat an. Er leitete in Hannover mit seiner erkrankten Mutter den familieneigenen Drogeriemarkt und war bereits der Ernährer der Familie. Da wurde er plötzlich von der Bundeswehr eingezogen. Sein Widerspruch wurde vor Gericht abgelehnt, sodass er trotzdem an die Waffe musste. Unter den Soldaten machte er dann so viel Ärger, dass Psychiater seine Zurechnungsfähigkeit untersuchen mussten. Als die ihn wieder zurück zur Armee schicken wollten, wählte Rossmann einen eher ungewöhnlichen Protest. Er stieg auf einen Baum. Und zwar den höchsten, den er finden konnte. Nach nur 6 Stunden wurde er aus dem Militär entlassen. Das zeigt, wenn Dirk Rossmann etwas wirklich wollte, dann zog er es auch durch. Und das macht ihn heute noch zu einer der interessantesten Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands. Diese Blinks erzählen seine Geschichte. Von den ärmlichen Nachkriegsjahren in Hannover bis zum altersmilden Multimillionärsleben. Blink Nummer 1. Ein armer Junge will hoch hinaus. Als Dirk Rossmann gerade einmal 10 Jahre alt war, fasste er einen bemerkenswerten Entschluss. Wenn er groß war, wollte er reich werden. Er wollte mächtig Geld verdienen und frei sein. Doch wie kommt man als kleiner Junge auf solche Gedanken? Dazu muss man sich vor Augen führen, wie der kleine Dirk aufgewachsen ist. Er wurde 1946 im völlig zerstörten Hannover geboren. Zusammen mit seinem großen Bruder Axel und seinen beiden Eltern Hilde und Bernhard Rossmann lebten sie in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Im Winter gab es nichts zum Heizen. Obendrein mussten sie Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Gebieten in Osteuropa aufnehmen. Überall in Deutschland ging es ums nackte Überleben. Und eine Tatsache brannte sich dem kleinen Dirk besonders ins Gedächtnis, dass das Geld immer knapp war. Wenn beim Spielen im Wald die Hose ein Stückchen riss, gab es direkt Schimpfe von der Mutter. Sie konnten sich nicht einfach eine neue Hose leisten. Und wenn die finanzielle Not besonders groß war, brach regelmäßig ein lauter Streit zwischen den Eltern aus, was für den kleinen Dirk ziemlich furchteinflößend war. Überhaupt musste man sich mit wenig zufrieden geben. Gebadet wurde beispielsweise nur einmal in der Woche. Warmes Wasser aus der Leitung war ein noch unbekannter Luxus. Stattdessen wurde Wasser auf dem Herd erhitzt und in die Wanne gefüllt. Dirks Vater führte in der Podbielski-Straße eine kleine Drogerie, die allerdings nicht so richtig in die Gänge kam. Im Geschäft selber hatte seine Mutter Hilde die Hosen an und führte auch dort ein strenges Sparregime. So ließ sie Dirk und seinen Bruder etwa die Tesa-Etiketten, die sie als Preisschilder verwendete, mit der Schere immer nochmal halbieren. Aber es nützte alles nichts. Das Geschäft saß auf einem Schuldenberg und stand immer kurz vor dem Konkurs. Doch im Alter von 12 Jahren kam dem jungen Dirk eine gewitzte Idee. Die Familie lebte inzwischen in einer Stadtrandsiedlung namens Klingenkamp. Die nächste Drogerie war weit entfernt. Also klingelte Dirk kurzerhand bei den Nachbarn und bot ihnen an, sämtliche Drogerieartikel freihaus per Fahrrad zu liefern. Seine Mutter kaufte ihr die Produkte mit einem Rabatt von 10% ab, was ihr immer noch einen Gewinn von 20% einbrachte. Bald schon machte er einen Monatsumsatz von 5000 Mark und 500 Mark Gewinn. Für einen 12-Jährigen ein Vermögen. Blink Nummer 2. Vom Schulversager zum Schopenhauer-Leser. Während seiner Schulzeit zählte der heutige Millionär nicht gerade zu den Leistungsträgern. In der Volksschule gaben die Lehrer die Klassenarbeiten in der Reihenfolge der Benotung zurück, von der besten zur schlechtesten Leistung. Dirk Rossmann gehörte immer zu den Letzten, die ihr Heft zurückbekamen. Schon als Junge wollte er eigentlich nur das lernen, was ihn auch wirklich interessierte. Zwar schaffte er es auf die Mittelschule, aber schon nach einem halben Jahr baten die Lehrer seine Mutter zum Gespräch. Kurz darauf saß Dirk Rossmann wieder in der Volksschule und machte dort einen durchschnittlichen Abschluss. Rückblickend beschrieb er sich selbst damals als verklemmt und in sich gekehrt. Dass er etwas pummelig war, kam erschwerend hinzu und brachte ihm auch noch den Spitznamen Dicky ein. So verwundert es nicht, dass sein Selbstwertgefühl in dieser Zeit auf der Strecke blieb und er sich in der Schule verunsichert und eingeengt fühlte. Viele Lehrer waren selbst vom Krieg traumatisiert. In der zweiten Klasse erlebte Rossmann, wie ein Lehrer den Kopf eines Mitschülers wieder und wieder gegen die Tafel schlug, bis dieser fast bewusstlos war. Der Lehrer wurde später entlassen, aber Rossmann war von diesem Erlebnis tief erschüttert und zog sich nur noch mehr in sich zurück. Immerhin ließen seine Eltern ihm Freiraum zur Entfaltung. Rossmann wurde nicht geschlagen, was keine Selbstverständlichkeit in der damaligen Zeit war. Sie stellten auch keine Forderungen, dass er einen bestimmten Schulabschluss erreichen müsse. Vielleicht waren sie zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Die eigentliche Bildung erhielt Rossmann erst, nachdem er mit 14 Jahren die Volksschule verlassen und seine Schullaufbahn beendet hatte. Im Bücherschrank seiner Eltern entdeckte er eines Tages das Buch »Die Welt als Wille und Vorstellung« von Arthur Schopenhauer. Darin standen Begriffe wie »Transzendent«, »Ephemer« und »A priori« und der junge Dirk verstand zunächst gar nichts. Doch in den folgenden 4 Jahren las er jeden Abend in dem philosophischen Werk, ein Wörterbuch immer griffbereit. In der Schule hatten ihm die Lehrer zu verstehen gegeben, dass er nicht sonderlich klug war. Indem er nach und nach immer mehr von der Philosophie Schopenhauers verstand, bewies er sich selbst das Gegenteil. Blink Nummer 3: Zwei Vaterfiguren. Im Jahr 1958 wurde Dirk Rossmann von einem auf den anderen Tag vaterlos. Sein Vater Bernhard erzählte gerade einen Witz, über den er selber so sehr lachen musste, dass er tot umfiel. Die Wiederbelebungsversuche des herbeigerufenen Arztes waren umsonst. Höchstwahrscheinlich war es ein Herzinfarkt. Plötzlich war seine Mutter alleinerziehend und musste ganz allein für die Miete, die Kinder und für die Schulden der Drogerie aufkommen. Die Angst, in die Armut abzurutschen, war immer präsent. Seiner Mutter gelang es jedoch, der Drogerie etwas Luft zu verschaffen, indem sie sich ihre Witwenrente auf einmal auszahlen ließ, um Gläubiger zu bezahlen. Ohne die finanzielle Unterstützung eines Vaters wurde es schwierig für Dirk. Doch das sollte sich bald ändern. Die Familie Rossmann war gut mit dem Ehepaar Kaiser befreundet. Theodor Kaiser, häufig nur Onkel T genannt, war der Patenonkel seines großen Bruders. Doch seltsamerweise war es Dirk, der eine Sonderbehandlung von ihm bekam. Zu allen möglichen Anlässen brachte er Dirk kleine Geschenke mit. Von den anderen Tanten und Onkels gab es höchstens mal eine Grußkarte. Noch stutziger machten ihn die trotzigen Kommentare seiner Mutter. Sie fand die Präsente pimpig und monierte, dass er sich ja nicht besonders viel Mühe gegeben hätte. Dabei war das Komische an der Sache doch eigentlich, dass er ihm überhaupt Geschenke machte. Dazu kamen noch die unangekündigten Besuche in der Drogerie. Wenn Onkel T. vorbeischaute, warf er Dirk immer diese langen Blicke zu. Kurz daraufhin stellte Dirk eine seltsame Gemeinsamkeit der beiden fest. Onkel T. hatte eine Vollglatze und Dirk fielen bereits mit 14 Jahren die Haare aus, während sein großer Bruder verschont blieb. Das konnte doch kein Zufall sein. Mit 16 Jahren nahm er schließlich all seinen Mut zusammen und fragte seine Mutter, ob Onkel T. sein eigentlicher Vater sei. Sie antwortete nur kurz und knapp mit Ja. Dirk Rossmann war das Ergebnis eines Seitensprungs in der ersten Silvesternacht nach Kriegsende. Kurz nachdem ihm die Wahrheit über seinen leiblichen Vater enthüllt worden war, rief Dirk im Hause Kaiser an. Man müsse reden. Onkel T. und er vereinbarten ein Treffen in einem Café in der Innenstadt von Hannover. Theodor Kaiser beschwor ihn, seine Frau Elfriede dürfe nichts von ihm erfahren. Trotzdem wollte er sich heimlich alle paar Monate mit ihm treffen und ihn auch finanziell unterstützen. Insgesamt schenkte er seinem Sohn über die nächsten 2 Jahre 40.000 Mark. Durch die unerwartete Hilfe und das Geld, das er mit seinen eigenen kleinen Geschäften verdiente, konnte Dirk mit 16 eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen. Die wirtschaftliche Lage der Familie stabilisierte sich. Onkel T. war von seiner Persönlichkeit ganz anders gestrickt als sein Ziehvater. Während Bernhard Rossmann ein stiller Mensch und eher unbegabter Unternehmer war, war Onkel T. sein Leben lang ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen. Nach dem Krieg hatte er eine Firma mit 200 Beschäftigten aufgebaut. Er lebte in einer schicken Villa am Stadtrand von Hannover. Er galt als witzig und war äußerst beliebt bei seinen Mitarbeitern. Wenn er einen guten Deal abgeschlossen hatte, hatte er seiner Belegschaft zur Feier des Tages erst einmal einen ausgegeben. Eine Gewohnheit, der auch Dirk später nachgehen sollte. Der Kontakt zu Theodor Kaiser blieb und er wurde ein väterlicher Freund. Eine intensive Beziehung konnte sich allerdings nicht mehr entwickeln, da auch Kaiser wenige Jahre später starb. Blink Nummer 4 – Die Erfindung eines Imperiums. Sein ganzes junges Leben lang hegte Dirk Rossmann eine gewisse Bewunderung für die großen Hannoveraner Unternehmerfamilien. Familie Sprengel mit ihrer Schokoladenfabrik beispielsweise oder die Balsen-Familie mit dem berühmten Butterkeks. Dirk Rossmann war inzwischen Mitte 20, wurde gerade unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen und wollte nun selbst unternehmerisch tätig werden. Das war damals aber gar nicht so leicht. Schon seine beruflichen Anfänge waren alles andere als geglückt. Nach der Volksschule fing er mit 14 Jahren eine Drogistenlehre an. Ein völliger Fehlgriff, denn seine Hauptbeschäftigung bestand darin, 800 Liter Weinfässer in den Keller zu rollen und in Flaschen abzufüllen. Sein Ausbilder deklarierte dabei billigen Fusel zu teurem Tropfen um. Nach 2,5 Jahren, in denen er bei den Betrügereien widerwillig mitgeholfen und kaum etwas Vernünftiges gelernt hatte, schmiss er hin und absolvierte die restliche Ausbildung im Familienbetrieb. Seitdem half er in der Drogerie seiner Mutter aus. Doch zu der Zeit gab es mit so einem kleinen Drogeriegeschäft praktisch keine Entwicklungsmöglichkeiten. Anfang der 70er ähnelten Drogerien noch mehr Apotheken als Supermärkten. Man betrat das Geschäft und bestellte am Tresen. Gleichzeitig gab es eine gesetzliche Preisbindung. Alle Drogerieartikel in Westdeutschland mussten denselben Preis haben, egal wo man einkaufte. Viel unternehmerischen Spielraum gab es da nicht. Der Wind drehte sich, als die Bundesregierung 1971 plötzlich die Preisbindung aufhob. Rossmanns Ehrgeiz wurde mit einem Male geweckt. Kurzerhand besorgte er sich von der Stadtsparkasse Hannover einen Kredit von 60.000 Mark und mietete ein Ladenlokal am Listerplatz. Der Plan war klar. Es sollte nicht nur niedrige Preise geben, sondern das würde auch Deutschlands erster Drogeriemarkt mit Selbstbedienung werden. Vor der Eröffnung ließ er 20.000 Handzettel drucken und im gesamten Stadtteil verteilen. Das Konzept zündete wie eine Rakete. Am Tag der Eröffnung war der Andrang so riesig, dass sogar die Polizei gerufen werden musste. Über 1.000 Leute waren gekommen. 40.000 Mark Umsatz im Monat, hatte der Jungunternehmer kalkuliert. Doch schon am Eröffnungstag hatte er satte 20.000 Mark in der Kasse. Blink Nummer 5 – Ein steiniger Weg nach oben. Nachdem Dirk Rossmanns Ladenkonzept so eingeschlagen war, gab es für den ambitionierten Jungunternehmer nur noch eine Richtung – steil nach oben. Wer schon am ersten Tag so einen Erfolg hatte, musste expandieren. Nur 3 Jahre später gab es bereits 25 Filialen mit dem Namen Rossmann, mit 2 kleinen S. Das Ziel war klar, Rossmann sollte die größte Drogeriekette Deutschlands werden, aber das ist einfacher gesagt als getan. Zunächst waren da die schwierigen Expansionsversuche ins Ausland. Anfang der 80er Jahre eröffnete Rossmann 10 Filialen in Wien, die krachend scheiterten. Die österreichische Konsummentalität war einfach eine ganz andere. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eröffneten sich zahlreiche Möglichkeiten im ehemaligen Ostblock, aber auch da lief nicht alles nach Plan. Die neuen Mitarbeiter in Polen beispielsweise waren von seiner Vorstellung der Mitarbeiterführung völlig irritiert. Aus dem Kommunismus waren sie klare Befehlsstrukturen gewohnt. Dass man auch gemeinsam entscheiden könnte, war ihnen fremd. Es brauchte etliche Gespräche, um zu seinen polnischen Managern durchzudringen und ihnen seine Vorstellung von Mitarbeiterführung zu erklären. Inzwischen hat sich zum Glück viel verändert. In Polen ist das deutsche Wort Rossmann inzwischen sogar ein Synonym für Drogeriemärkte, so wie man in Deutschland zu Taschentüchern Tempo sagt. Und schließlich gab es noch die liebe Konkurrenz. Zunächst war da Anton Schlecker, der im Jahr 1975 seine erste Filiale eröffnete und bald zum Branchenprimus wurde. Das Wachstum von Schlecker war jenseits von Gut und Böse. Bald eröffnete er bis zu 1000 Filialen pro Jahr. Keine Drogeriekette war so mächtig wie die von Anton Schlecker. Bei den Lieferanten konnte er die besten Konditionen heraushandeln. Doch kurz nach der Jahrtausendwende stellte sich heraus, dass Schlecker sich übernommen hatte. Die Läden verloren immer mehr Kunden. 2012 musste das Imperium Insolvenz anmelden. Langfristigeren Erfolg hatten die DM-Märkte. Rossmanns Verhältnis zu dessen Gründer Götz Werner war kompliziert. Die beiden kannten sich bereits seit 1972. Damals hatte Werner aus Interesse Besuch bei der ersten Rossmann-Filiale angemeldet und kurz darauf eröffnete er selber seinen ersten Drogeriemarkt in Baden-Württemberg. Rein äußerlich konnten die Unterschiede zwischen den beiden kaum größer sein. Werner war großgewachsen, sportlich gebaut, selbstbewusst und zielstrebig. Rossmann hingegen war, in seinen eigenen Worten, ein kleiner Steppke und wurde von seinem Umfeld eher als blass und willensschwach wahrgenommen. Einerseits fühlte er sich Werner unterlegen, andererseits spornte ihn der Vergleich nur noch mehr an. Jetzt erst recht! Im Laufe der 90er und Nuller Jahre wurde das Marktumfeld immer übersichtlicher. Die Großen wurden größer, die Kleinen verschwanden oder wurden aufgekauft. Die Rossmann-Kette selbst verleibte sich die IDEA-Läden ein, die einst zu Rewe gehörten. Dem Besitzer von Tengelmann kaufte er 450 KD-Filialen ab und nach der Insolvenz kamen auch noch 100 Filialen der Schlecker-Tochter Ihr Platz dazu. Heute ist die Lage ziemlich eindeutig. Es gibt Rossmann und DM. Danach kommt erst einmal lange Zeit nichts. Götz Werner und Dirk Rossmann sind zwar Konkurrenten, haben sich aber immer respektiert und pflegen bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Ab und zu sind sie sogar zusammen in den Urlaub gefahren. Blink Nummer 6. Ein Millionär geht in Therapie. Geschäftlich ging es für Dirk Rossmann fast immer nur nach oben. Doch das heißt nicht, dass es privat genauso rund lief. Ganz im Gegenteil. Einen privaten Tiefpunkt erlebte Rossmann im Jahr 1978, nach der Scheidung von seiner ersten Frau. Er fiel in ein Loch. Nach Feierabend saß er allein in seiner Eigentumswohnung in einem Hochhaus in Hannover. Nachts plagten ihn furchtbare Albträume von Krieg und Zerstörung. Es war zu dieser Zeit, als eine gute Freundin ihm einen wichtigen Rat gab. Sie sagte: "Versuch's doch mal mit einer Gesprächstherapie. Ich kenne da eine gute Psychologin." Redebedarf hatte Rossmann jedenfalls genug. Zuallererst war da das Problem mit den Frauen. Er bekam häufiger Abfuhren, als ihm lieb war, und die Beziehungen wollten auch nicht so wirklich lange halten. Das war natürlich Gift für das ohnehin schon gering entwickelte Selbstbewusstsein. Immerhin war Rossmann nicht nur klein gewachsen, er war auch etwas pummelig und hatte schon früh Haarausfall. Und auch im Unternehmen selbst war er nicht immer ein durchsetzungsstarker, entscheidungsfreudiger Chef. Wenn etwa die Kündigung eines Mitarbeiters im Management ins Haus stand, drückte er sich davor, die Nachricht selbst zu übermitteln. Lieber schickte er seine Kampfhunde vor. Klar, es fiel ihm einfach schwer, Menschen weh zu tun. Aber im Grunde hatte er nicht das Rückgrat, für seine eigenen Entscheidungen einzustehen. Als Rossmann die Therapie begann, war er völlig ahnungslos. Die Psychologie war für ihn Neuland. In der ersten Sitzung überreichte die Therapeutin ihm einen Zettel. Er sollte alles aufschreiben, was er an seinen Eltern gut und was er an ihnen schlecht fand. Ganz bald merkte Rossmann, wie viel er noch über sich zu lernen hatte. Mit jeder Sitzung tat sich eine Möglichkeit auf, eine neue Seite seiner Persönlichkeit kennenzulernen. Bald ging er wöchentlich zur Therapie, manchmal sogar dreimal in der Woche. Nach 2 Jahren empfahl ihm seine Therapeutin, in die Gruppentherapie überzugehen. Aber das war für Rossmann ziemlich schwer vorstellbar. Was sollten die anderen denken, wenn der ach so reiche Unternehmer aus Hannover hier plötzlich auftaucht? Ihm wurde auch ganz unwohl bei dem Gedanken, seine persönlichen Probleme vor einer Gruppe von 15 Leuten zu diskutieren. Doch schließlich sprang er über seinen Schatten. Zum Glück. Wenn es eine Sache gibt, die er in der Therapie gelernt hat, dann ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Klar, es heißt immer so einfach, dass man sich nicht von der Meinung anderer abhängig machen soll, aber das ist leichter gesagt als getan. Rossmann hat gelernt, dass Selbstbewusstsein auch bedeutet, zu ertragen, wenn andere einen ablehnen. Erst wenn man das aushält, ist man wirklich frei. Rossmann ist immer offen damit umgegangen, dass er insgesamt 10 Jahre in Therapie war. Was sie ihm gebracht hat? Durch die Therapie hat er sich besser kennengelernt und es geschafft, sich ehrlich mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen. Diese Erfahrung wollte er übrigens auch seinen Mitarbeitern nicht vorenthalten. Für die Rossmann-Mitarbeiter finden regelmäßig psychologische Seminare statt, von der Persönlichkeitsentwicklung bis zur kommunikativen Interaktion. Blink Nummer 7 – Tanz am Abgrund. Bislang klang der Aufstieg des Rossmann-Imperiums wie ein einziges Wirtschaftsmärchen, in dem es wie von Zauberhand nur nach oben ging. Die Wahrheit aber ist etwas komplizierter. Wer aus einer Drogeriefiliale in Hannover ein Imperium mit einem Jahresumsatz von 9 Milliarden Euro machen möchte, für den bedeutet das vor allem eines – viel Arbeit und sehr viel Stress. Die größte Stressperiode für Dirk Rossmann begann Anfang der 90er, nach der Wiedervereinigung. Plötzlich drängten alle auf den neuen Markt in den ostdeutschen Bundesländern und da galt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ein regelrechter Kampf nach Ladenflächen brach aus. Nach nur einem Jahr hatte Rossmann schon 100 Filialen in der ehemaligen DDR. Dazu kam dann auch noch der Ostblock. Schnell wurden Filialen in Polen, Ungarn und Tschechien eröffnet. Riesige Mengen an Geld flossen. Das Motto lautete: Expandieren um jeden Preis. Und wie expandiert man am besten? Genau, mit Geld, das man sich leihen musste. Bald hatte sich ein riesiger Schuldenberg angehäuft und Rossmann hatte Verbindlichkeiten bei immerhin 20 verschiedenen Banken. Als wenn das nicht schon genug wäre, wollte er gleichzeitig auch noch den Parfümeriemarkt aufmischen. Der Hintergrund war folgender: Immer mehr Kunden verlangten nach Parfums, doch die großen Hersteller blockierten. Sie hatten es sich in dem deutschen Depotsystem gemütlich gemacht. Das heißt, sie vertrieben ihre Produkte lieber über autorisierte Verkaufsstellen, die es ihnen erlaubten, ihre Preise selber festzulegen. Mit freiem Wettbewerb hatte das wenig zu tun, weshalb Rossmann auch vor Gericht zog. Gleichzeitig kaufte er weltweit über kleinere Händler die Parfums der Luxushersteller, um sie zu niedrigen Preisen in seinen Filialen zu verkaufen. Fast täglich flatterten einstweilige Verfügungen in der Firmenzentrale ein. Der Prozess selbst ging von einer Instanz zur nächsten und zog sich über Jahre hin, ohne rechten Erfolg. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, fing Rossmann auch noch an, privat an der Börse mit hochriskanten Geschäften zu spekulieren. Die Börsenkurse gingen ständig auf und ab. Am Ende war der Unternehmer ein einziges Nervenbündel. Das Ganze forderte schließlich seinen gesundheitlichen Tribut. Im Jahr 1996 erlitt Rossmann einen Herzinfarkt. Die Ärzte operierten, setzten ihm eine Gefäßstütze in die Hauptarterie ein und verordneten ihm Ruhe. Ruhiger ließ er es zwar nicht angehen, aber er erkannte, dass er endlich auf seinen Körper hören und sich auch der kritischen Situation des Unternehmens stellen musste. Also zog er sich aus dem Parfümstreit zurück, stellte Rossmann neu auf, verkaufte seine Aktien und verhandelte mit den Kreditinstituten. Danach konzentrierte er sich wieder auf sein Kerngeschäft. Er hinterfragte seinen Umgang mit den Mitarbeitern, führte Eigenmarken ein und hörte auf seine Frau, die ihm dazu riet, sich gesundheitlich zu schonen. Heute sagt er, der Infarkt habe ihm geholfen, sein Leben wieder in die richtige Spur zu bringen. Blink Nummer 8 – Gelassenheit im Alter. Die vergangenen 10 bis 15 Jahre waren die schönsten im Leben von Dirk Rossmann. Vorher fühlte er sich oft wie ein Hamster im Rad, rastlos und getrieben. Das hat ihn zwar unternehmerisch erfolgreich gemacht, kostete ihn andererseits aber auch viel Kraft. Heute sieht er es wie Schopenhauer, der die Heiterkeit des Alters damit begründet, dass man das Schlimmste hinter sich hat. Je älter er wird, desto mehr Muße gönnt er sich. Er liebt die Wochenenden mit seiner Frau, wenn er sich treiben lässt und Zeit keine Rolle spielt. Dann schmökern sie in Büchern und Zeitungen, lesen sich gegenseitig vor und diskutieren über Neuigkeiten. Mit Alice hat er die ideale Partnerin gefunden, eine Frau mit Rückgrat und seine wichtigste Ratgeberin. Familie steht für Dirk Rossmann an erster Stelle. Dazu gehören auch seine Söhne Daniel und Raoul, die beide in führenden Positionen im Geschäft tätig sind. Wie lange er selbst noch im Unternehmen aktiv sein wird, weiß Rossmann nicht. Ihm gefällt der Gedanke, dass Rossmann auch in Zukunft ein Familienunternehmen bleiben wird. Angefangen bei seinem Großvater, der vor mehr als 100 Jahren seine kleine Drogerie in Hannover eröffnete, bis zum heutigen Konzern mit fast 4000 Filialen in 6 Ländern Europas. Der Junge aus ärmlichen Verhältnissen hat sich seinen Lebenstraum erfüllt. Er hat Geld verdient, um frei zu sein, und er hat sich durchgeboxt. Lange galt er als bunter Vogel, als Underdog der Branche. Doch mit Durchhaltevermögen und kreativen Werbestrategien hat Dirk Rossmann sein Unternehmen und seinen Reichtum ausgebaut. Mittlerweile steht er auf Platz 43 der reichsten Deutschen. Inzwischen hat auch bei ihm die berühmte Altersmilde eingesetzt. Der jüngere Dirk Rossmann war geltungssüchtig und auch kein einfacher Chef. Ärger ließ er an seinen Mitarbeitern aus, unangenehme Entscheidungen delegierte er. Mittlerweile jedoch kann er dem Leben gelassener begegnen. Bei allen persönlichen Tragödien hat Dirk Rossmann doch nie den Blick für die Welt als Ganzes verloren. Er liest viel und konnte etliches aus seiner Lebensgeschichte durch die Lektüre der großen Klassiker aufarbeiten. Bücher eröffnen ihm neue Horizonte und besonders die großen Herausforderungen unserer Zeit beschäftigen ihn: die Überbevölkerung, die Globalisierung und die technologische Entwicklung. Die Psychologin Ruth Kohn sagte einmal, die von ihr gelesenen Bücher sprächen aus ihr. Genau das erhofft sich auch Dirk Rossmann. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass die Lebensgeschichte von Dirk Rossmann die Geschichte eines unwahrscheinlichen Erfolgs ist. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hatte er nicht die besten Startbedingungen. Doch vielleicht waren es gerade diese schwierigen Umstände seiner Kindheit, die in ihm die nötige Willenskraft freigesetzt haben, um so erfolgreich zu sein. So hart Rossmann als Unternehmer sein kann, so wichtig ist es ihm auch, sein Vermögen für soziale Initiativen einzusetzen. Sein persönlicher Weg war nicht ohne Krisen. Doch Literatur, Psychologie, seine Familie und seine Freunde halfen ihm, die schwierigen Zeiten zu überwinden und dahin zu kommen, wo er heute ist, in den schönsten Jahren seines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir uns bei dieser Autobiografie ganz besonders Mühe gegeben und ein paar neue Dinge ausprobiert haben. Uns würde interessieren, wie du es fandest. Wenn du magst, schreib uns eine Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Dann bin ich auf den Baum geklettert«. Wir würden uns jedenfalls freuen. Tschüss und bis bald.